Letzten Sonntag, wer da war, erinnert sich vielleicht noch daran, wenn ich ein paar Worte in den Raum werfe, ging es um Gerechtigkeit. Es ging aber nicht um irgendeine Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit, wie sie Paulus insbesondere im Römerbrief zusammenfasst. Man könnte vielleicht von einer geistlichen Gerechtigkeit sprechen. Heute geht es wieder um Gerechtigkeit. Aber nicht um den Fokus, den Paulus auf diesen Begriff setzt, sondern vielmehr um eine soziale Gerechtigkeit, so könnte man es vielleicht nennen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich vor diesem Gottesdienst nur beiläufig mit diesem Thema beschäftigt habe. Meine Frau mehr als ich und die Auswirkungen ihrer Auseinandersetzung damit habe ich dann hier und da irgendwie ein bisschen zu spüren gekriegt, dass ich mir gesagt wurde, keine Tüten mehr nehmen, wenn ich Birnen kaufe oder irgendwie sowas. Und dann mache ich das halt. Ne? Meine Frau sagt, passt dann so. Und jetzt wurde ich aber quasi ein Stück weit gezwungen, mich mehr, vor allem auch inhaltlich, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich möchte aber auch ganz ehrlich sagen, was als erstes in mir so alles aufkam, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Der erste Gedanke war, ich bin doch nur ein kleines Rädchen in so einem Riesensystem. Was bewirkt das schon, wenn ich mich jetzt andersrum drehe? Gar nichts, oder? Und da sind noch 7 Milliarden andere Rädchen, die davon gar nicht beeinflusst werden. Ein anderer Gedanke war, wir haben doch eine Regierung, die wir gewählt haben. Warum setzen die sich nicht dafür ein und setzen die Unternehmen ein Stück weit unter Druck, damit sie sich zum Beispiel mehr mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und diese verschwenderischen Tüten gar nicht erst in ihren Läden anbieten? Oder was auch immer sie noch tun könnten, um der Nachhaltigkeit oder sich daran zu beteiligen. Aber die Politik ist scheinbar irgendwie nicht daran interessiert. Warum soll ich das dann machen? Und ein dritter Grund. Vielleicht gerade, wenn man schon ein paar Mal im Ausland war und gesehen hat, wie andere Menschen damit umgehen, dann denkt man auch, die scheren sich einen Dreck darum. Andere Länder machen nicht einen einzigen Finger krumm, um diese Ziele, die wir da gerade gesehen haben, irgendwie zu erreichen. Wir waren zum Beispiel einmal 7 Wochen in Haiti und wenn man sieht, was da alles auf diesen riesen Müllhalden verbrannt wird, kann man die Hoffnung glatt verlieren. Aber ich hoffe, dass es euch ähnlich geht wie mir und ihr das jetzt einmal ein bisschen nach hinten schieben könnt, aus eurem Kopf verbannen könnt, nicht für alle Zeit. Wir müssen uns ja nach wie vor damit auseinandersetzen, aber jetzt einmal offen sind für all diese Gedanken, für das Thema. Heute geht es etwas konkreter um das Thema Nachfolge in der Konsumgesellschaft. Nachfolge in unserer Konsumgesellschaft. Und ich möchte mich dem Thema mal nähern, indem wir uns die Ausgangssituation der ganzen Thematik einmal anschauen. Und die finden wir in 1. Mose 1, Vers 28 und 29. Ich lese einmal vor. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen und überall auf der ganzen Erde. Der erfahrene Bibelleser denkt jetzt vielleicht, irgendwie kenne ich den Wortlaut etwas anders. Das hört sich doch nicht so an. Und da liegt ihr richtig, wenn ihr vielleicht Zeit eures Lebens die Luther-Übersetzung gelesen habt. Da heißt es nämlich an der für uns heute wichtigen Stelle, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische, Vögel und so weiter. Also machtet untertan und herrscht über sie. Das ist eine etwas modernere Übersetzung, aber sie trifft trotzdem den Sinn. Und die Luther-Übersetzung auch. Man muss halt nur einmal in den Ursprung hineinschauen, ins Hebräische, und sehen, dass beide Aspekte in dem Begriff drin sind. Und wir vielleicht dieses Herrschen heute aus etwas eingeengter Perspektive verstehen. Herrschen heißt nämlich im Hebräischen auch, dass ein König zum Beispiel seine Untertanen beherrscht. Dass er über sie befehligt, dass er ihnen sagt, was sie tun sollen. Aber die israelitischen Könige waren natürlich auch dafür verantwortlich, ihr Land und ihre Einwohner zu versorgen, sie zu beschützen, sich um sie zu kümmern, so wie es ein guter König halt tut. Das Wohl des Volkes ist in diesem Herrschen mit einbegriffen. Es geht um Recht und Ordnung, und der König war dafür verantwortlich, dass das im Land umgesetzt wird. Und darum werden die Könige Israels auch mit Hirten verglichen, weil ein Hirte sich um seine Schafe kümmert, sie versorgt, aber auch quasi ihr Chef ist. Und dieses Bild wird auf Könige übertragen und schwingt auch in dem Begriff Herrschen mit. Und wenn wir ins nächste Kapitel schauen, sehen wir, dass das eigentlich genau das ist, was Gott auch meint. In Kapitel 2 wird die Schöpfung ja etwas aus der Perspektive des Menschen in den Fokus gerückt. Also wie ist die Geschichte des Menschen in der Schöpfung? Und als Gott da zum Menschen spricht, heißt es in 1. Mose 2, Vers 15, Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Den Garten zu pflegen und zu schützen. Und das passt hervorragend zu einem Hirten, zu jemandem, der sich um die Schöpfung kümmern soll, der sie im Blick behalten soll. Gott stellt uns Menschen also seine perfekte Erde zur Verfügung. Er macht sie 1a und gibt sie dann uns Menschen in die Hand. Und sagt, so, jetzt seid ihr dran, nutzt diese Erde und bewahrt sie. Das war der Auftrag, den Gott den Menschen in Bezug auf die Schöpfung gegeben hat. Und dieser Auftrag erstreckt sich bis heute. Er gilt heute für uns wie damals für die ersten Menschen. Und das mit dem Nutzen, das haben wir, glaube ich, sehr gut verstanden. Wir wissen ganz genau, wie wir unsere Erde nutzen und vielleicht sogar ausnutzen können. Ich glaube, wir haben noch nie in der Geschichte der Menschen die Erde und ihre Ressourcen so stark genutzt und so effizient ausgenutzt wie heute. Die ganzen Maschinen, die Entwicklung, die machen es möglich. Und durch stärkere Nutzung erneuerbarer Energien wird das Ganze sogar etwas umweltschonender. Also gut, das Nutzen ist da und das sollen wir ja auch. Aber wie sieht es dann mit dem Bewahren aus und mit dem Schützen? Nehmen wir diesen Auftrag heute auch noch wahr? Haben wir den auf der Agenda genauso wie das Nutzen und Konsumieren dieser Schöpfung? Im ersten Moment denkt man vielleicht, ich kümmere mich doch eigentlich ganz gut um meine Umwelt. Ich werfe meinen Müll weg. Ich füttere vielleicht sogar die Tiere, die durch meinen Garten ziehen. Ich fahre keinen Diesel. Ist doch alles super. Aber wie ich an eurem Schmunzeln auch ablesen kann, ist euch klar, dass das Ganze etwas komplexer ist. Dass man das nicht so runterbrechen kann auf 1, 2, 3 Sachen und sich da etwas mehr Gedanken zu machen muss. Und damit sind wir beim Knackpunkt, nämlich bei unserem Konsum, bei deinem Konsum, bei meinem Konsum und bei der Konsumgesellschaft, in der wir einfach leben. Da kommen wir nicht raus. Darum müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und durch meinen Konsum, ob ich es jetzt unterschreiben werde oder nicht, durch meinen Konsum kann ich Gottes Schöpfung fördern oder sie zerstören. Ich trage mit meinem Konsum zu beidem oder zu einem von beidem bei. Man muss aber natürlich vorher sagen, Konsum ist etwas, wo wir ja nicht rauskommen. Wir müssen konsumieren. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir konsumieren müssen. Wir brauchen Lebensmittel, wir müssen uns waschen, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen Wärme. Unser Organismus ist darauf angewiesen, dass wir diese Grundbedürfnisse stillen. Und das ist ja auch gut. Wir sollen uns vermehren, wir sollen uns erhalten. Deshalb müssen wir konsumieren, sonst funktioniert das nicht. Doch meistens konsumieren wir etwas mehr, als es diese Grundbedürfnisse von uns Menschen notwendig machen. Ich möchte ein klassisches Beispiel anführen: Smartphones. Wer von euch hier im Raum hat eins? Andersrum, wer hat keins? Ganz wenige. Was schätzt ihr, wie viele Smartphones wurden im letzten Jahr verkauft? Ihr müsst es nicht reinrufen, sondern denkt euch mal einfach eine Zahl. $1,4 Milliarden. Wer dachte, es wäre mehr? Wer dachte, es war weniger? 1,4 Milliarden Handys, die offiziell verkauft wurden. Smartphones, nicht Handys. 1,4 Milliarden Smartphones. Und für die Herstellung eines Smartphones werden über 30 Metalle benötigt. 30 Metalle sind in diesem kleinen Ding, das wir alle hier in unserer Hosentasche tragen, verbaut. Und um diese Metalle zu gewinnen und überhaupt an sie hier dran zu kommen, werden irgendwo auf der Welt Bäume gefällt, Wälder gerodet, Berge gesprengt und giftige Stoffe eingesetzt, um diese Metalle überhaupt zu gewinnen und zu fördern. Und jedes Handy, jedes Smartphone, das wir kaufen, trägt dazu bei, dass das immer weiter passiert. Also wir sehen, unser Konsum über unsere Grundbedürfnisse hinaus kann entweder dazu beitragen, dass die Umwelt gefördert wird, geschützt wird oder auch zerstört wird. Und das gilt nicht nur für Smartphones, das gilt natürlich auch für Nahrungsmittel. Das gilt auch für andere Sachen wie Kleidung, Autos. Aber es gilt sogar für Großprojekte wie Windkrafträder, für Photovoltaikanlagen, für die Akkus unserer Elektromobilität. Die Herstellung all dieser Dinge trägt dazu bei, dass die Erde ausgebeutet wird und unsere Natur, unsere Schöpfung, die Gott uns übertragen hat, Stück für Stück zerstört wird. Was machen wir jetzt damit? Ich will damit nicht sagen, und das ist wahrscheinlich allen klar, wir kaufen all das nicht mehr. Ich glaube, bei manchen Dingen, die uns so wichtig sind, schaffen wir es gar nicht, von jetzt auf gleich oder überhaupt irgendwann mal in unserem Leben darauf zu verzichten. Manche Sachen können wir nicht abstellen. Warum? Wäre natürlich das Thema einer anderen Predigt. Darum geht es heute nicht. Es geht heute oder bei meiner Predigt in erster Linie darum, dass wir etwas sensibilisiert werden für dieses Thema. Ich weiß nicht, wie viel jeder Einzelne von euch im Vorfeld schon damit zu tun hatte, wie viel ihr dazu vielleicht schon recherchiert habt oder gelesen habt. Aber wenn heute aus dem Gottesdienst nichts mitgenommen wird, außer der Gedanke, ich muss mich mal etwas mehr damit auseinandersetzen, dann haben wir, glaube ich, schon einen wichtigen Schritt gemacht. Ich möchte euch sensibilisieren, bevor wir einfach weitermachen, bevor wir vielleicht die nächste große Kaufentscheidung treffen. Was brauche ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Ist es jedes Jahr das neueste Handy? Ist es alle 2 Jahre ein neuer Leasingwagen? Was brauche ich wirklich? Ist es immer die angesagteste Mode? Zum niedrigen Preis? Brauche ich das wirklich? Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Eigentlich brauche ich all das nicht wirklich. Zumindest nicht die neueste Kleidung und irgendein Obst das ganze Jahr über. Das brauchen wir nicht wirklich. Eigentlich nicht. Aber was bedeutet es, wenn ich zum Beispiel in unserer heutigen Zeit auf neue Klamotten und ein neues Handy verzichte? Wie fühle ich mich dann in einer Gesellschaft, die das nicht so lebt, die immer angesagt sein will? Wie fühle ich mich dann? Ich möchte ein ganz plattes Beispiel anführen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe letztens bei einem Umzug geholfen und habe dafür dann meine alte Arbeitshose mal wieder aus dem Schrank kramen müssen. Ich will ja nicht, dass meine normalen Hosen dreckig werden. Ich hole also diese alte Arbeitshose aus dem Schrank und ziehe sie an, gucke an mir runter und merke, wie konnte das mal meine Lieblingshose sein? Die ist so breit geschnitten, die passt ja gar nicht mehr zu mir und passt gar nicht zu den Hosen, die ich gerade so trage. Wie gesagt, es ist ein plattes Beispiel, aber es zeigt ein Stück weit auf, warum wir vielleicht immer wieder neue Kleidung kaufen, weil irgendwie etwas in uns drin ist, was uns sagt, wenn ich das nicht habe, dann passe ich nicht mehr zu meinem Umfeld. Dann werden die mich komisch angucken. Das wird auffallen und in einer Weise, die ich nicht unbedingt möchte. Wir sind so stark von unserer Gesellschaft, von unserer Konsumgesellschaft geprägt, dass es uns in manchen Bereichen richtig schwer fällt, uns dem zu entziehen, oder? Nicht so zu handeln, wie ich es vielleicht möchte. Bei dem einen sind es Klamotten, bei dem anderen sind es technische Geräte oder das Auto oder die Einrichtungsgegenstände zu Hause oder der Urlaub oder die Anzahl des Urlaubs. Mit all dem muss ich ja ein Stück weit mithalten, mit dem, was so in meiner Peer Group passiert, mit den Leuten, mit meinen Freunden, die mich tagtäglich umgeben. Und die Dinge, die wir kaufen, die Dinge, die wir konsumieren, und das ist das Interessante daran, sind so stark mit einem Image beladen, so nenne ich es einfach mal, mit einem Image beladen, dass sie mir persönlich Identität stiften. Und das finde ich etwas krank, oder? Dinge, die ich mir kaufe, Dinge, die ich konsumiere, tragen dazu bei, dass ich mich besser fühle. Dass ich denke, ich bin jemand. Und im Umkehrschluss, wenn ich diese Dinge nicht kaufen kann oder vielleicht nicht kaufen will, macht das genauso etwas mit mir. Es ändert etwas an meinem Selbstwert, an meinem Selbstgefühl. Wir müssen also festhalten, zwei Dinge, und um die geht es mir heute eigentlich nur. Unreflektierter Konsum schadet der Schöpfung, die wir bewahren sollen. Unreflektierter Konsum schadet der Schöpfung, die wir als Menschen bewahren sollen. Und der zweite Punkt ist, unreflektierter Konsum schadet mir, wenn ich meinen Wert und meine Identität davon ableite. Und dass das alles passiert, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, das liegt, glaube ich, auf der Hand, wenn wir uns einmal hinsetzen und versuchen, das nachzuvollziehen. Also, was nehmen wir heute mit? Was nimmst du heute mit? Ist es vielleicht immer noch dieser Gedanke, ich bin ein kleines Rädchen, ich kann nichts tun? Dann recherchier das mal. Schau, was in der letzten Zeit in unserer Gesellschaft, in den Unternehmen schon passiert ist. Durch viele kleine Rädchen, die einfach gesagt haben, ich mache da nicht mehr mit. Nicht ohne Grund sagt der neue Daimler-Chef, dass Mercedes und das ganze Unternehmen bis 2030, glaube ich, CO2-frei werden soll. Sagt das ein Wirtschaftswissenschaftler, weil ihm die Natur am Herzen liegt? Darf jeder selbst beantworten. Wahrscheinlich, weil er auf dem Schirm hat, dass das seine Käufer, seine Konsumenten in Zukunft mehr bewegen wird und es ihnen immer wichtiger wird. Und das ist es, weil viele kleine Rädchen quasi darauf aufmerksam machen, dass sie so nicht mehr weitermachen wollen. Wenn du dich damit weiter auseinandersetzen willst, dann gib doch einfach mal deinen Lieblingshersteller, sei es von Kleidung, technischen Geräten oder deinem Auto, gib den Namen dieses Herstellers mal bei Google ein und füg dazu dann noch Stichworte wie Umweltstandards oder Arbeitsbedingungen. Dann wirst du eine ganze Palette an Seiten sehen, die dir etwas Auskunft darüber geben, wie deine Lieblingsmarke, dein Lieblingsprodukt zu diesen Themen steht. Und ich möchte euch noch eine andere Frage mitgeben, die hatte ich auch schon erwähnt. Auf welches Produkt oder auf welche Dienstleistung möchte ich auf gar keinen Fall verzichten? Wenn du diese Frage für dich beantwortest, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, da als erstes dran zu gehen und dich damit auseinanderzusetzen. Warum brauche ich dieses Produkt oder diese Dienstleistung? Brauche ich sie wirklich? Warum? Und bitte schieb das Thema nicht zur Seite, mit welchem Einwand auch immer. Es stimmt zum einen nicht, das hatte ich gerade ein Stück weit versucht aufzuzeigen, und zum anderen geht es um Nachfolge. Und um wen geht es bei dem Thema Nachfolge? Um mich und die anderen? Nein, es geht um mich und die Person, der ich nachfolge. In unserem Kontext Jesus. Es geht um mich und Jesus. Was kümmert es mich dann, was die anderen kleinen Rädchen in diesem System machen? Ich will doch mit meinem Lebensstil, ist es ein Smartphone? Ich will doch mit meinem Lebensstil meinem Jesus gefallen. Nicht anderen Menschen. Ich will niemandem gerecht werden, sondern mein Lebensstil möchte ich vor meinem Gott verantworten. Darum geht es in der Nachfolge. Und diese geistliche Dimension des Themas dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir wollen jetzt zusammen das Lied singen für den König. Für den König. Und mit diesem Lied drücken wir aus, dass unser Leben mit allem, was dazugehört, für unseren König eingesetzt werden soll. Dass ich das möchte, wenn ich das Lied selber mitsinge. Du kannst gerne aufstehen und das Lied mitsingen und es dich bewegen lassen. Du kannst aber auch sitzen bleiben und ruhig werden und all diese Gedanken, die jetzt vielleicht in dir aufgekommen sind, hören und sie einsortieren und schauen, was du nach dem Gottesdienst heute und in den nächsten Tagen damit machen möchtest. Amen.